Ein Kollege aus dem Rio Negro in Südargentinien erzählt folgende kleine Begebenheit. Ich bin mit dem Auto unterwegs auf einer kurvigen Schotterpiste in den Anden, ganz in Gedanken versunken. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Mit dem linken Auge sehe ich einen Schatten. Dann schaue ich aus dem Fenster. Schrecken und Erstaunen ergreifen mich gleichzeitig. Ein Kondor, so groß wie ein kleines Flugzeug, begleitet mich fast auf Augenhöhe. Ich bin auf einem Bergkamm unterwegs. Der Abstand, keine 10 Meter. Er dreht den Kopf zu mir und beobachtet mich. Dann muss ich anhalten. Das ist wie in einem wunderschönen, irrealen Traum. Zu viel für mich. Der Kondor dreht nach rechts, überquert die Straße und segelt hinab ins Tal. Dann sehe ich ihn noch einmal, wie er sich auf der anderen Talseite von den Aufwinden emporheben lässt. Ich stelle den Motor ab. Absolute Stille. Ich höre mein Herz schlagen. Und dann sage ich leise vor mich hin, die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler oder auffahren wie mit Flügeln eines Kondors. Liebe Geschwister, mit dieser kleinen Geschichte segeln wir gleichsam in unseren Predigtext hinein. Und ich hoffe, dass das Bild uns nicht nur jetzt, sondern auch in der Predigt und nachher auch dann darüber hinaus begleitet. Der Predigtext kommt aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 40, Abvers 25. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt Gott der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt noch müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt dem Erschöpften neue Kraft, gibt dem Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ein Adler oder wie ein Kondor. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Wahrscheinlich habt ihr diesen Text schon je und dann einmal gelesen oder gehört. Und wie das mit so vielen Texten in der Bibel ist, sie sind so biblisch, dass wir uns manchmal gar nicht wagen, unsere Fragen, die wir haben, zu stellen und dann auch eine Antwort zuzuführen. Ich habe ja schon einige Male gesagt, eigentlich müsste jede Gemeinde so eine Hymne haben, und zwar von der Sesamstraße. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Weil ich glaube, wenn wir das singen in unseren Herzen, dann können wir in der Bibel ganz viele neue Dinge entdecken, wenn wir Fragen stellen. 4 Fragen sollen uns zunächst mal zu Beginn kurz es leichter machen, in den Text hineinzufinden. Wer, wo, was, wie? Das ist die Fragestellung. Wer redet hier eigentlich? Und wer hört zu? Wo spielt sich das Ganze denn ab? Und was ist das Thema? Worum geht's denn? Und wie geht das am Ende praktisch? Starten wir mit dem Wer. Wer redet hier eigentlich? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Es ist der Prophet. Der Prophet Jesaja, der Bote Gottes, der hier die Rede führt. Er zitiert einmal in wörtlicher Rede 2 Fragen von Gott Und er zitiert einmal die Klage des Volkes. Und ansonsten erinnert er sein Gegenüber, das Volk, das ihm zuhört, an bekannte Wahrheiten. Wer hört also zu? Das Volk Gottes, Jakob oder Israel in unserem Text angesprochen. Und wo spielt sich das denn alles ab? Nun, das Ganze spielt sich ab in den ersten Wegführungen des Volkes Israel nach Babylon. Der Prophet spricht zu Menschen, die gerade eine dramatische Katastrophe erlebt haben. Sie haben Heimat, Grund und Boden verloren, Angehörige und den Tempel, das Zentrum ihres Glaubenslebens. Hier thronte der Ewige, der Schöpfer. Hier war die Wohnung Gottes und nun nicht mehr. Was? Was ist das Thema und worum geht es? Nun, es geht um diese tiefe Glaubenskrise, um ihre Langzeitwirkung auf die Herzen der Israeliten. Sie waren weggeführt worden. Alles, was sie in ihrem Leben hatten, was ihnen Stabilität gab, war weggebrochen. Und wir merken, wie nah bei wir vielleicht heute nur durch die Pandemie ohne Krieg oder vielleicht durch einen besonderen Krieg, wie auch immer wir das sehen möchten, aber wie nah wir daran auch sind. Viele unserer Gewohnheiten sind weggebrochen. Die Möglichkeit, einfach ganz schnell mal eben, weil die Sonne scheint, zur Eisdiele zu fahren und sich wieder mal ein Diäteis zu kaufen, also ein Eis ohne Sahne, der entdeckt, da darf ich gar nicht hin, das geht nicht. Die Tage erhielt ich im Status von einem Kollegen voller Freude sein Abendessen, einen saftigen, knusprigen Burger mit Pommes frites. Ich habe ihm geschrieben, dass, wie ich das gemein finde, wenn es Abend ist und ich Abendbrot esse und er mir dann sein wunderbares Abendbrot postet. Und ich wusste, du kannst nicht losfahren. Du kannst keine Adresse finden, wo du jetzt dir deinen Hunger so oder anders stillen könntest. Es ist alles so kompliziert geworden. Nichts ist mehr so, wie es war. Wir merken das ja auch heute in unserem Gottesdienst, wie wir sitzen, verstreut mit Maske. Wie wir darauf achten, Nähe zu erleben und dabei aber auch gleichzeitig auf Distanz zu achten. Eine komische Zeit. Und solange wir das mit Humor ertragen können, ist ja, sagen wir mal, gut. Aber manche Mütter mit kleinen Kindern sind müde geworden, ausgelaugt. Wenn man keinen sogenannten systemrelevanten Beruf hat, sitzt man seit Wochen und Monaten mit den Kindern in der Wohnung, je nachdem, wie groß sie ist. Homeschooling. Das kann lustig sein. Die Länge macht die Last. Und so richtig Bock auf Lernen, wenn man niemanden sieht, hat man auch nicht als Kind. Man hat als Kind sowieso schon manchmal Schwierigkeiten zu lernen. Und Schule ist nicht immer so das, was man gerne hat. Oder die Arbeit. Man hat mittlerweile festgestellt, auch da hat man geforscht, dass sich Belegschaften von Arbeitnehmern entfremden und Arbeitgeber besorgt sind, dass die Kollegialität auf der Strecke bleibt in der Pandemie, weil man sich nicht sieht und nicht begegnet und weil man nicht auf den Gängen miteinander redet. Es geht um diese Glaubenskrise, um die Langzeitwirkung auf die Herzen von Menschen, damals und heute. Damals und heute, ähnlich, haben sie Gott nichts mehr zugetraut. Sie haben fertig mit Zuversicht und Hoffnung und Perspektive. Wer weiß, wie lange das noch so geht. Was soll's? Warum? Wozu? Wieso anstrengen? Die Israeliten sind am Ende, physisch, körperlich und mental. Da ist nicht mehr viel, keine große Energie. Die Menschen, die hier angesprochen werden, in unserem Text sind müde geworden. Sie haben resigniert, sie haben keine Aussicht auf Zukunft mehr in ihrem eigenen inneren Herzen. Es herrschen Antriebslosigkeit und Kraftlosigkeit vor. Es ist wie so eine Spirale nach unten. Je länger man in der Hoffnungslosigkeit sitzt, je weniger Perspektive sich auftut, desto weniger Antrieb entsteht, desto weniger Motivation ist da, etwas zu bewegen. Und am Ende vom vielen, vielen Sitzen wird man kraftlos. Sie lassen den Kopf hängen. Und wer den Kopf hängen lässt, ihr könnt das ja mal üben, wer den Kopf hängen lässt, sieht entweder seine Schnürsenkel oder den Fußboden. Wer den Kopf hängen lässt, schaut nach unten. Man sieht den Stillstand. Da ist nicht mehr viel, was man um sich herum wahrnimmt. Und je länger es dauert, desto verhärteter werden die Herzen. Und es entsteht in den Herzen ein Raum für Unglaube, Sarkasmus, Zynismus, Anklage gegen Gott. Und das Volk Israel formuliert es auch so. Es formuliert diese Klage und Anklage gegen Gott. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht. Und mein Recht ist ihm egal. Ich bin ihm wurscht. Ich tauche vor ihm nicht auf. Ich habe keine Bedeutung. Ich bin ein Nichts im Universum. Und wer so tief in der Krise sitzt, schon so lange resigniert hat, den erreicht interessanterweise keine Aufforderung mehr. Also Obacht, wenn ihr Menschen begegnet, die richtig tief in der Krise sitzen, ihr könnt euch die frommen Aufforderungen, bete mal wieder, Kopf hoch, ist nicht so schlimm, und irgendein anderer toller Spruch, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird's wohl machen. Ihr könnt euch die Sprüche sparen. Wer so tief in der Krise sitzt, den erreicht eine Aufforderung nicht mehr. Im Gegenteil. Es ist, wie wenn man noch tiefer in die innere Leere und Antriebslosigkeit getreten wird. Da stößt einer noch mal nach, dass man richtig drin sitzt. Es kann nicht gehört werden. Es ist leider so. Wer im Sumpf sitzt, wir wissen das von dem Baron Münchhausen, wer im Sumpf sitzt, kann sich nicht selbst an den Haaren herausziehen. Wir brauchen also Hilfe von außen. Wir haben schon von Petrus gehört im Gottesdienst hier. Er brauchte einen, der ihm die Hand reicht und ihm aus dem Wasser herauszieht. Und wir als Menschen, die wir in Sünde und in Tod verstrickt sind, brauchen einen, der von außen auf uns zukommt und der uns erlöst und der uns rettet. Und wir kommen von Ostern her, haben wir gehört. Wir haben uns gegrüßt mit dem Ostergruß. Wir kommen von Ostern her. Hier hat Gott von außen eingegriffen und für uns ein für alle Mal uns befreit von der Macht des Todes und des Bösen. Er ist gestorben am Kreuz für uns, damit wir leben. Ja, es braucht Hilfe von außen. Und Gott spricht sein Volk an. Und wir hören jetzt natürlich, hoffe ich, aufmerksam zu. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, dass Sprüche von außen die Herzen nicht erreichen. Stimmt, Aufforderungen erreichen die Herzen nicht. Aufforderungen. Mach mal, tu mal, streng dich mal an, nimm dich nicht so ernst, komm jetzt, hopp. Gott spricht sein Volk an. Und das Erste, was wir dabei lernen dürfen, was wir uns merken können, ist, er sucht den Kontakt zu den Müden und Resignierten. Das hat mein Herz beflügelt. Das hat mir schon mal gut getan. Ich muss nicht suchen, sondern Gott sucht mich. Gott kommt auf mich zu. Ich bin müde. Er nicht. Er kommt auf mich zu. Ich bin resigniert. Er nicht. Er sucht mich, den Müden, den Resignierten, den Enttäuschten. Und er sendet seinen Propheten zu seinem Volk mit der Botschaft, die er seinem Volk sagen will. Gott spricht sein Volk an. Und ich habe diesen Passus, diesen Abschnitt so überschrieben, vom Müden zum Gefragten. Das markiert schon ganz komprimiert eigentlich zwei Wirklichkeiten. Gott spricht sein Volk an. Erstens, er macht ihm keine Vorwürfe. Er macht seinem Volk keinen Vorwurf in unserem Text. Er stellt kein Ultimatum. Wenn, bis dann, nicht und. Sondern Gott stellt Fragen. Gott macht den Müden zum Gefragten. Und wir kennen diese Formulierung. Wir wissen, dieser Chirurg war ein gefragter Mann. So wie er konnte keiner operieren. Es gibt Menschen, wo man sagt, oder die Werkstatt, das ist eine gefragte Werkstatt, da musst du lange vorher anrufen, weil sie einen extrem guten Ruf hat. Der oder der Bruder, die Schwester ist ein gefragter Bäcker. Er kann Torten machen, die sind einfach nur lecker. Weit weg von vegan, von kalorienarm, also eben richtig lecker. So wie Torten sein müssen. Gefragte Menschen. Gott macht aus resignierten, abgehangenen, perspektivlosen, müden Menschen gefragte Gegenüber. Was für ein Wandel. Gott macht den Müden zum Gefragten und Fragen klären. Manche Fragen stupfen auch, aber Gott achtet mich, wertschätzt mich, indem er mich fragt. Wer bin ich für dich denn überhaupt noch? Wer bin ich für dich noch? Was kannst du noch denken und zulassen, wenn du an mich denkst, an Gott, den Schöpfer? Was siehst du? Was hörst du? Und der Prophet greift die Methode von Gott auf. Weißt du nicht? Hast du es denn nicht gehört? Und indem er so im Auftrag von Gott mit dem Volk redet, nimmt er die Spur Gottes auf und er erinnert den Müden, indem er ihn zum Gefragten macht, an das, was er weiß. Gott knüpft an dem an, was wir wissen, aber vergessen haben, uns nicht mehr vor Augen steht. Gott gräbt das verschüttete Wissen, die Erinnerung an früheres Erleben wieder aus. Er befreit sozusagen mein Wissen und meine Erfahrung vom Geröll der Resignation und der Enttäuschung. Wer so angesprochen wird von Gott, der kann anders wahrgenommen werden. Der spürt in sich, dass er positiv angesprochen wird. Ich werde nicht bei meinem Defizit behaftet. Ich werde nicht bei meiner Müdigkeit vorwurfsvoll kritisiert. Ich werde nicht mit meiner Perspektivlosigkeit irgendwie vorgeführt oder in Frage gestellt, sondern Gott fragt mich als Mensch und nimmt mich ernst. Er schaut mich an. Weißt du es denn nicht mehr? Da war doch mal was. Und wer so gefragt wird, kann auch anders reagieren. Ach ja, stimmt. Da war ja mal was. Da hat es ja auch gegeben. Wenn ihr mich fragt, kann ich euch lange Geschichten erzählen von den Sachen, die schiefgelaufen sind, die schwierig sind, die müde machen, die Last sind. Aber wenn dann einer fragt, weißt du nicht mehr, überleg doch mal damals, weißt du noch? Und ich mache da keinen Hehl draus, ich kenne solche Situationen öfter, dass Gott mich so anspricht. Hör mal, Stefan, denk doch, schau doch mal. Da war doch auch das. Und dann habe ich entdeckt, wenn ich in einer solchen, deswegen habe ich es aufgeschrieben, wer sich selbst schon einmal in so einer Situation erlebt hat, dass man gefragt wird, da war doch auch noch was anderes, erinnere dich doch mal. Weißt du noch, was da war? Der spürt unweigerlich, dass er in diesem Moment anfangen muss zu lächeln. Ja, das stimmt, da war mal was. Es ist jetzt kein fröhliches Lachen, aber es ist ein Lächeln. Ihr könnt sagen, es ist ein gezwungenes Lächeln, meinetwegen. Ein aufgesetztes, alles egal. Aber mein Gesicht verändert sich schon, ich lächle. Meine griesgrämige Mimik bricht auf. Gott spricht mich an. Gott schließt den Müden wieder auf und macht ein klein wenig hell in der Dunkelheit meines Geistes. Er holt mich heraus aus dem selbstgewählten Gefängnis. Gott fordert nicht den Müden heraus und überfordert ihn nicht, sondern stellt sein Wesen. Gott stellt sein Wesen, seine Person, sich selbst als Gegenüber zu dem Resignierten und zu dem Ermüdeten und zu dem Kraftlosen. In den Fragen des Propheten schwingt noch eine besondere Lebendigkeit mit. Wir kommen von Ostern, haben wir gesagt. Jene andere Frage zum Beispiel an die Frau in der Ostergeschichte: Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Ihr könnt mal gucken, Gott fragt fast immer die Menschen. Schon auf der ersten Seite der Bibel fragt Gott: Adam, wo bist du? Gott fragt den Blinden, Jesus fragt den Blinden: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und Jesus, der Auferstandene, fragt, oder die Engel sozusagen fragen die enttäuschten Frauen, die müden Frauen, die mit den ausgeweinten roten Augen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Sie neigten ihr Angesicht zur Erde, da wo Stillstand ist, Resignation, Trauer, Mutlosigkeit. Und die Frage, wenn wir sie aufgreifen an uns, wenn wir sie aktualisieren, wäre: Was suchst du, müder Mensch, den Lebenden, den Lebendigen bei den Toten? Merkst du nicht? Gott ist ein Gott, bei dem keiner verloren und begraben ist. Keiner. Auch du bist nicht begraben. Auch du bist nicht vergessen. Er hat dich schon gefunden und spricht: Fürchte dich nicht. Mein Wort trägt dich. Geh in deinen Tag, für den du lebst. Bei den todmüden Schläfern ist der österliche Gott. Weißt du das nicht? Der Prophet spricht sein Volk an und fragt und öffnet den Blick für das Gegenüber, für Gott. Es geht nämlich nicht um Programme. Es geht nicht um Lösungen, wie wir das so oft haben wollen. Es geht nicht um neue Strategien. Es geht nicht um eine Sache. Der Bote Gottes verweist das Volk Israel, die Ermüdeten und Resignierten, auf Gott selbst. Er konfrontiert sozusagen ihre Perspektivlosigkeit mit der Weisheit von Gott, der Schöpferkraft. Die Unermüdlichkeit Gottes konfrontiert er hinein in die Müdigkeit der Menschen. Er stellt die Schöpferkraft des Erhabenen der Kraftlosigkeit gegenüber. Ja, noch mehr, die Auferstehungskraft Christi gegenüber der Endlichkeit und gegenüber dem Tod. El Condor Pasa, abheben erlaubt, so habe ich die Predigt ja genannt. Wenn ich den Blick aus dem Fenster meines Lebens richte, dann entdecke ich die Größe und die Möglichkeit Gottes. So wie der Pastor in Südamerika, der plötzlich allein auf der Asphalt, auf der Schotterpiste in den Anden war und dort die Herrlichkeit Gottes sehen musste, den weiten Himmel, die gigantischen Berge, den lautlosen Flug des Kondors. Er hört und spürt die Stille. Und das verändert ihn. Das macht, wir sagen das so heute, ne? Das macht was mit ihm. In dem kleinen Bericht schrieb er dann später, dass ihm die Tränen kamen. Dass es ihn sehr tief berührt hat. Es geht in dieser Geschichte, es geht nicht um Energienachschub, sondern es geht um personenbezogene Entschleunigung. Komisches Wort, nicht? Es geht darum, was der Prophet nennt: Wer auf den Herrn wartet. Warten ist Entschleunigung. Die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft. Schaut, und es macht einen Unterschied, ob ich auf Leistung warte oder auf eine Person. Ihr kennt das. Man wartet beispielsweise auf den Bus oder auf den Zug. Und man ist ungeduldig, wenn er zu spät kommt, weil man weiß, die Umstiegszeiten passen vielleicht nicht. Man wartet auf die Aussendigung der Lieferung, die man bestellt hat. Man wartet auf das geschnittene Brot, das man in Auftrag gegeben hat. Man wartet in der Kassenschlange und man steht immer an der falschen Kassenschlange. Ich weiß das. Die anderen, immer wenn man steht, steht es jetzt bei den anderen gerade schneller. Man wartet ungeduldig. Und wie unterschiedlich ist es doch, wenn man auf einen Menschen wartet? Habt ihr euch da schon mal darüber Gedanken gemacht? Wenn man wartet auf die Frau und die Freundin, die weg waren. Wenn man wartet auf die Enkel. Wenn man wartet auf Menschen, die man lieb hat, die man kennt, mit denen man vertraut ist. Mit der Person, auf die man wartet, hält man und erhält man Freude, Zuversicht, Ermutigung, sogar neue Kraft im Arm. Schön, dass du da bist. Und man spürt, wenn man den anderen in den Arm schließen kann, bei Verwandten ersten Grades ist das heute überall erlaubt, man spürt, wenn man diese Menschen in den Arm nehmen kann, dass da Ermutigung ist, Trost, Hilfe, Perspektive. Dass das, was mich bisher noch so entmutigt bestimmt hat, plötzlich weg ist. Nur weil der andere da ist. Nicht, er hat noch nichts gemacht, er ist nur da. Er ist nur angekommen. Mein Warten hat ein Ende. Ich halte ihn in dem Arm. Aus der Begegnung mit dem anderen erwächst uns neue Energie. Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus sagt nicht, pass auf, kauft euch einen Trolley, dann ist es leichter. Nein, Jesus sagt, komm zu mir. Komm in die Begegnung mit mir. Komm zu mir. Wenn du zu mir damit kommst, verändert sich deine Situation. Im Hebräerbrief heißt es, mach die erschlafften Hände wieder stark, heb die erschlafften Hände wieder auf. In die Müdigkeit hinein die Ermutigung, nicht aufzugeben, zu beten. Und Paulus im 2. Korintherbrief redet davon, dass der Mensch in Glaubenskrisenzeiten gleichsam ausgelaugt wird und in Schwierigkeiten gerät. Und dann sagt er doch im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16, dass der innere Mensch, der äußere wird aufgerieben, aber der innere Mensch wird erneuert aus der österlichen Auferstehungskraft Gottes. El Condor Pasa, abheben erlaubt. Wie, das hat mich gestern bewegt, wie wartet man auf den Herrn? Ich habe gedacht, das ist eine echt spannende Frage. Und habe gestern Morgen zum Frühstück ein paar Kollegen überfallen per WhatsApp und gefragt, bitte ein Satz, wie wartest du auf den Herrn? Spannende Antworten. Also manche warten so, da hat man den Eindruck, man ist im Bienenstock. Die machen unendlich viel. Und ein anderer, das fand ich ganz ehrlich, sagte, mit dem Warten habe ich es nicht so. Ich mache lieber. Wie wartet man auf den Herrn? Wie wartet man? Ich habe es versucht, einmal so konkret werden zu lassen, wie ich kann. Am besten ist, man wartet auf einem Stuhl oder auf einer Bank mit Aussicht. Ihr könnt euch jetzt viel vorstellen. Ihr könnt irgendwo hinfahren, wo in der Landschaft einfach eine Bank steht, wo es relativ still ist, wo nicht viel drumherum passiert, setzt euch dorthin. Ihr könnt euch in eine Kirche setzen, auf eine Bank. Ihr könnt euch irgendwo hinsetzen, vielleicht auch in euer Zimmer. Schaut dabei etwas Schönes an. Ich sage das allen Hausfrauen, bitte. Guckt nicht auf den Abwasch, der noch gemacht werden muss. Setzt euch nicht dem Bügelbrett gegenüber. Schaut nicht auf die Waschmaschine. Schaut auf etwas Schönes. Tasse Tee, Tasse Kaffee und ein Biskuit. Irgendwie so. Wir müssen etwas Schönes anschauen. Ein Bild oder etwas, was uns einfach wohltut, was unsere Seele streichelt. Und dann sage ich Gott alles aus mir heraus. So habe ich es mal formuliert. Ich fange an, mit Gott zu reden, indem ich einfach erzähle, wie es mir geht. Alles, Kraut und Rüben, inklusive Vorwürfe, Vorbehalte, Enttäuschungen, alles, was in mir drin ist. Ich stelle alles vor die Türe meines Herzens. Alles, was mein Herz an Resignation und Müdigkeit überfüllt hat. Ich stelle es einfach raus. Ich spreche es vor Gott aus. Und dann werde ich leer und es entsteht in mir eine Ruhe. Ihr Lieben, da entsteht noch nichts Neues. Keine Hoffnung, keine Glaubenszuversicht, keine Kampfeslust. Erstmal, da ist erstmal nur Ruhe. Vielleicht Erschöpfung. Warten. Sich selbst atmen hören. Frieden erfahren in seinem Inneren. Und dann entsteht erst etwas, nämlich die Fähigkeit zu hören. In der Stille und in der Ruhe kann ich plötzlich hören. So wie der Kollege in Patagonien, in Rio Negro. Wie er hörte in die Stille hinein, er sah noch den Kondor gleiten und da kam dieses Wort in ihm hoch, in sein Bewusstsein und er hörte sich selbst dieses Wort plötzlich sagen, die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, wie einem Kondor gleich, schwingen sie sich empor. In diese Stille meines Herzens, in diese Hörfähigkeit spricht Gott mir ins Herz. Gibt er mir Frieden, gibt er mir ein Wort in den Sinn, das mich leitet. Wie wartet man auf den Herrn? Man muss sich darauf einlassen, dass er mit mir ein Gespräch beginnt. Wenn ich so zur Ruhe gekommen bin und wenn ich so viel Müll von mir selber in mir vor die Tür gestellt habe, dann entdecke ich, dass er mit mir reden will und schon immer wollte. Gott spricht mir ins Herz, er gibt mir Frieden. Und während er das tut, wächst mir Zuversicht und Energie zu. Während er mit mir redet, während ich spüre, er ist in der Nähe, während ich in der Lage bin zu hören, entdecke ich, er ist da und er gibt mir Kraft. Nun wissen wir als Deutsche, wir sind immer ganz analytisch unterwegs, wie sieht denn das nun ganz wirklich aus? Ich zitiere da mal Jesus selbst, der sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wer sich einlässt auf diesen kleinen Schritt, der entdeckt, dass in ihm etwas passiert. Er weiß nicht, woher und er weiß vielleicht auch nicht, warum. Aber er entdeckt, es geschieht etwas in mir durch Gottes Geist. Wie wartet man auf den Herrn? Und der Prophet weiß auch etwas vom Geheimnis des Mutes. Wenn wir uns so hingesetzt haben, wenn wir erwartungsvoll alles ausgeräumt haben, wenn wir hören, wenn wir ein Stück zur Ruhe gekommen sind und unser Herz ein klein wenig Frieden gefunden hat, dann merken wir, dass etwas in mir noch nicht ganz entschlossen ist, so will ich einmal sagen. Der Prophet weiß etwas vom Geheimnis des Mutes. Wir haben die Augen aufgeschlagen, wir haben Schwung aufgenommen, wir haben gehört, wir sind berührt. Und nun, wenn wir schauen noch einmal in das Bild mit dem Kondor, was sehen wir? Wir sehen keine riesige Taube, die flattert und schlägt. Wir sehen eigentlich keinen Vogel, der irgendwie sich anstrengt, um in die Höhe zu kommen. Wir sehen etwas, das er gleitet, er schwebt. Der Kondor bekommt seinen Auftrieb nicht durch seine eigene Anstrengung. Der Adler bekommt seinen Auftrieb nicht, indem er mit den Flügeln heftig rudert und schlägt, sondern indem er sich dem Wind aussetzt, indem er sich einlässt auf die Kräfte des Himmels, indem er sich sozusagen in den Wind begibt. Bleibt er auf seinem Felsen hocken, passiert nichts. Er wird nie wissen, dass der Wind ihn trägt, weder der Kondor noch der Adler. Es sei denn, er vertraut sich dem Wind an. Auch uns gilt es. Wenn wir nur Zuschauer des Lebens bleiben, werden wir nie wissen, wie viel Aufschwung Gottes Verheißungen in unserem Leben bewirken. Das ist das Geheimnis des Mutes. Wir müssen etwas wagen. Es reicht nicht, dass wir Zuschauer sind. Es reicht nicht, dass wir wissen, es gibt eine Möglichkeit. Das Bild des Adlers zeigt uns, dass es im Glaubensleben auf die Mutprobe ankommt. Wir werden die Lebendigkeit des Glaubenslebens nie richtig kennenlernen, wenn wir in der Sicherheit sitzen bleiben oder wenn wir uns in den Verstecken der Müdigkeit aufhalten. Oder wenn wir es nur dabei belassen, dass wir erkenntnistheoretisch sagen, ja, ich weiß, es gibt eine andere Möglichkeit. Das Geheimnis des Mutes besteht darin, Kierkegaard hat es einmal so gesagt, Glauben braucht immer einen Sprung. Man kann auch Fehler machen, ja. Man kann sich zu viel zutrauen, ja, ist möglich. Aber anders als durch einen Sprung werden wir von der Kraft des Glaubens nichts erfahren. Wir müssen uns einlassen, wir müssen etwas wagen, wir müssen etwas versuchen. Wir müssen uns abstoßen, diesen kleinen Sprung, diesen kleinen Kipper nach vorne, den der Kondor tut, mit ausgebreiteten Flügeln, um sich dann hineinzugeben in den Wind, in die Luft. Oder für Freunde des Sports, wir werden das Fußballspiel nie lernen, wenn wir nicht irgendwann einmal mutig gegen den Ball treten, wenn wir nicht Dribblings wagen, wenn wir nicht mal versuchen, einen wirklich tollen Pass zu treten. Aber wenn wir es wagen, dann werden wir erleben, was der Prophet schreibt. Er gibt dem Erschöpften neue Kraft. Er gibt dem Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt werden. Es kann sein, dass junge Männer müde werden und zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Jetzt ein kleiner humorvoller Kulturbeitrag. Wo laufen Sie denn? Kennt ihr diese Formulierung noch? Wo laufen Sie denn? Ja, wo laufen Sie denn hin? Ach, ist das aufregend. Ja, wo laufen Sie denn? Wer nicht weiß, was ich gerade zitiere, ich habe es angeschrieben, muss es heute Nachmittag googeln bei YouTube. Loriot auf der Rennbahn. Ein herrlicher Sketch von einem, der keine Ahnung hat, wie Pferderennen geht. Ja, wo laufen Sie denn? Mir kam das in den Sinn, in unserem Text, wo laufen Sie denn hin? Sie laufen, ohne matt zu werden, Sie laufen, ohne ermüden. Ach, ist das schön. Aber wohin laufen die Leute denn? Nicht von Sieg zu Sieg auf Tabors Höhe, nein. Sie laufen heraus aus der Resignation. Sie laufen heraus aus der Ausweglosigkeit. Sie laufen heraus aus der Müdigkeit. Und sie laufen hinein in die Freiheit, in die Zuversicht, in die Ermutigung, in die Kraft. Sie rennen nicht. Sie laufen. Sie laufen weiter. Und was ist der Gewinn? Was ist das? Wohin? Was steht dann am Ende als Siegespreis? Sie überwinden den Stillstand. Sie bleiben nicht in der Resignation. Das ist der Sieg. Sie bleiben nicht in der Hoffnungslosigkeit, denn sie sind Gott begegnet und haben wieder Hoffnung gefunden. Sie haben wieder Anschluss gefunden an den, der Lebensenergie und Freude gibt. Und nun zum Schluss noch ein Schmunzeln. Ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, denen man auch nach dieser Predigt, die innerlich vielleicht abgehangen sagen, aber was ist, wenn ich das auch, nachdem du so viel Mühe gegeben hast, auch nicht mehr glauben kann? Zum Schmunzeln. Sitzen zwei Frauen oder sitzen zwei Männer im Gottesdienst? Sagt die eine oder der andere, ich denke, du glaubst nicht an Gott. Antwortet die andere oder der andere, weiß ich denn, ob ich recht habe? Wenn du nicht weißt, ob du recht hast mit deiner Resignation, wenn du nicht weißt, ob du recht hast mit deiner Hoffnungslosigkeit, dann wag es. Spring. Amen.